Deutschlandfunk Kultur. Religionen.
Die katholische Kirche sorgt gerade für jede Menge Gesprächsstoff, vor allem in negativer Hinsicht. Und es dreht sich quasi immer um das Thema Sexualität. Wir wollen uns heute bei Deutschlandfunk Kultur mal die Priesterausbildung angucken und fragen, was muss sich denn da ändern und was hat sich vielleicht auch schon geändert? Darüber will ich jetzt sprechen mit Hartmut Niehus. Er ist selbst Priester und ist schon seit vielen Jahren für die Ausbildung des Priesternachwuchses zuständig, und zwar im Priesterseminar Münster. Hallo, Herr Niehus.
Guten Tag, Frau Stalinski.
Wann sprechen Sie mit Ihren Priesterseminaristen zum ersten Mal über Sexualität?
Ja, das wird Sie vielleicht überraschen, aber das ist tatsächlich 20 Minuten nach Beginn des ersten Kontakt- oder Vorstellungsgespräches. Sobald wir uns einigermaßen kennengelernt haben, ich ein bisschen mir den Lebenslauf habe erzählen lassen, kommen wir dann auch auf die Fragen zur priesterlichen Lebensform und bisher eben zum Pflichtzölibat. Und an der Stelle frage ich dann den Interessenten oder Bewerber, je nachdem, ob er sich seiner sexuellen Orientierung bewusst ist. Und das ist natürlich eine Frage, die überrascht ihn im ersten Moment. Aber ich hole die sofort ein. Ich erwarte gar keine Antwort an der Stelle, sondern mach sofort deutlich, diese Frage soll auch ein Signal sein, dass dieses Thema Sexualität bei uns im Seminar kein Tabuthema ist, sondern immer wieder von uns angesprochen und thematisiert wird und dass wir die Kandidaten immer wieder dazu herausfordern, sich mit ihrer Sexualität auseinanderzusetzen.
Können Sie mir 2, 3 konkrete Dinge nennen, wie die Priesterausbildung seit 2010 bereits verändert wurde?
Also das fängt natürlich schon bei Formalitäten an. In der Bewerbung ist es auf jeden Fall erforderlich, dass jemand ein erweitertes polizeiliches Führungszeugnis beibringt, sodass wir da in Anführungsstrichen auf der sicheren Seite sind, dass es da keine entsprechende Vorgeschichte, zumindest keine bekannte Vorgeschichte gibt. Und das hat natürlich auch eine Wirkung auf Interessenten. Die wissen dann sofort, ah ja, mit dem Thema wird da auch entsprechend umgegangen. Da kann ich mich nicht einfach so durchmogeln. Weiterer geht es dann mit den Präventionsschulungen, die bei uns eben fester Bestandteil der Ausbildung sind. Das machen wir direkt auch zu Beginn, denn die Neuanfänger, die dann eben in diesem Vorbereitungsjahr unterwegs sind, machen auch ein Gemeindepraktikum. Und da ist unsere Verantwortung natürlich dann gefragt, entsprechend das Thema schon auf den Tisch gebracht zu haben und miteinander schon dafür gesorgt zu haben, dass die künftigen Priesterkandidaten dann sensibilisiert sind. Darüber hinaus gibt es bei uns im Priesterseminar in Münster ein institutionelles Schutzkonzept. Ein Konzept also zur Prävention sexualisierter Gewalt bei uns im Haus.
Sagen Sie mal ganz konkret, was das bedeutet. Ich kann mir unter Schutzkonzept nicht so viel vorstellen.
In der Praxis sieht das so aus, dass wir also eine Risikoanalyse machen und für das Haus dann die Frage stellen, wo gibt es Abhängigkeitsverhältnisse, zum Beispiel ganz offensichtlich zwischen dem Regens, also dem Ausbildungsverantwortlichen und den Auszubildenden. Gibt es Abhängigkeitsverhältnisse? Ist ja ganz klar. Denn der Ausbildungsverantwortliche ist mitentscheidend bei der Frage, kann jemand Priester werden oder nicht. So, und so ein Abhängigkeitsverhältnis kann ich natürlich missbrauchen, auf unterschiedlichste Art und Weise. Im Letzten theoretisch auch für sexualisierte Gewalt. Es gibt aber noch durchaus weitere Abhängigkeitsverhältnisse, auch von Studenten untereinander. Und allein die Tatsache, dass wir das zum Thema machen und miteinander immer wieder schauen, gehen wir gut mit solchen Abhängigkeitsverhältnissen im Haus um, dass es Machtgefüge gibt, kann man ja nirgendwo, in keinem Bereich des Lebens ausschließen, gehen wir damit so gut um, dass niemand dadurch gefährdet wird. Und das alleine ist auch schon wiederum eine Einübung für die spätere Praxis im Gemeindedienst.
In der vergangenen Woche hat ja auch der synodale Weg wieder getagt, also dieser Versuch eines Reformprozesses in der katholischen Kirche. Da gibt es ein Forum, also eine Arbeitsgruppe genau zu diesem Thema des Priesterseins heute. Sie sind da beratend tätig. Was raten Sie denen denn, was sich noch weiter verändern muss?
Ja, ich würde gerne noch einen Satz ergänzen tatsächlich zu dem, was bei uns in Münster zumindest sich schon verändert hat im Konzept der Priesterausbildung. Und da könnte ich mir vorstellen, dass das vielleicht auch hilfreich sein könnte im Kontext insgesamt. Also wir haben vor einigen Jahren die bis dahin doch mehr oder weniger nach außen abgeschottete Priesterausbildung geöffnet. Also abgeschottet bedeutet, dass es eben nur Priesterkandidaten gab, die im Priesterseminar gewohnt haben. Und wir sind dazu übergegangen, dass wir, und zwar als Teil des Konzeptes, ausdrücklich andere Studenten und mittlerweile auch Studentinnen eingeladen haben, mit dem Priesterseminar mitzuwohnen, mitzuleben. und so als Lebens- und Glaubensgemeinschaft unterwegs zu sein, weil wir meinen, dass es wichtig ist, dass die künftigen Priester tatsächlich von vornherein, weil sie ja für einen Dienst im Volk Gottes ausgebildet werden, auch mit anderen, und zwar auch altersgemäß aus ihrer Altersstufe, zusammen ausgebildet werden. Da gibt es dann die ganze Bandbreite von Studienfächern, die man sich vorstellen kann, von Jura über Wirtschaft und Medizin und Lehramtsstudenten bis zu Biologie und Chemie und Landschaftsökologie und was Sie sich alles vorstellen können. Und das ist sehr förderlich einfach für die Aufgeschlossenheit der Priesterkandidaten, zum Beispiel auch im Bereich Thema Sexualität.
Der Priesterberuf ist ja mit einigen Zumutungen verbunden. Sich zu verpflichten, zölibatär zu leben, wird ja für die allermeisten ein großes Opfer sein. Zum anderen hat die katholische Kirche ja auch in den vergangenen Jahren einen erheblichen Image-Schaden erlitten. Finden Sie überhaupt noch Nachwuchs und wie viele sind das denn noch in Deutschland?
Also es gibt viel zu wenig Priesterkandidaten, das kann man ganz klar so sagen. Wir hatten jetzt im vergangenen Jahr an Neuanfängern etwas über 50 Neuaufnahmen in der ganzen Bundesrepublik. Wenn Sie ins Jahr 2006 zurückgehen oder 2007, da waren es noch fast viermal so viele. Das heißt, es ist also schon sehr schwierig, überhaupt Kandidaten zu finden. Und ich finde das auch sehr nachvollziehbar, denn angesichts der Situation der Kirche ist es ja auch eine ganz schwierige Entscheidung, sich dafür zu entscheiden, in dieser Kirche dieser Berufung nachzugehen. Auf der anderen Seite ist es eben auch eine Berufung in unserem Verständnis. Das heißt, es fühlt sich ein junger Mann angesprochen, letztlich von Gott, von Jesus Christus, diesen Weg zu gehen. Und meine Hoffnung ist, dass trotz dieser angespannten Situation und trotz des hohen Reformbedarfs, den wir in der Kirche haben, sich tatsächlich auch junge Männer mutig auf den Weg machen. Ich habe da großen Respekt davor, vor denen, die bei uns sind, und sagen, ja, ich mache das trotzdem. Und dann ist natürlich sowas wie jetzt am vergangenen Wochenende beim Synodalen Weg, ist natürlich ein Stück Ermutigung, wenn entsprechende Beschlüsse gefasst werden. Und gleichzeitig muss man natürlich dann auch sofort ein bisschen auf die Euphoriebremse treten, sagen, wir müssen auch abwarten, was jetzt tatsächlich an Reformen dabei rauskommen wird.
Es gibt ja die Auffassung, dass sich nur noch junge Männer für den Priesterberuf entscheiden, die entweder große Probleme mit ihrer eigenen Sexualität haben oder gerade den Klerikalismus attraktiv finden. Stimmt das?
Das stimmt so pauschal nicht. Natürlich gibt es die, aber ich kann Ihnen ganz direkt sagen, wir wählen auch aus. Und wenn wir solche Tendenzen feststellen, dann gibt es da entsprechende Konsequenzen, nämlich dass dann, wenn es entsprechend klar beschrieben ist, können wir sagen, auch der Weg geht für Sie so an dieser Stelle nicht weiter.
Wie machen Sie das genau? Wie finden Sie heraus, ob jemand fürs Priesteramt geeignet ist und wann lehnen Sie auch jemanden ab?
Also wir sind ja als Lebens- und Glaubensgemeinschaft unterwegs. Das heißt, wir haben tagtäglich Kontakt miteinander, sei es bei Gebetszeiten, bei Essenszeiten, sei es bei Inhalten, Kursstunden, wo wir miteinander auch im Unterricht dann zusammen sind. Und da erlebt man natürlich einen Menschen schon sehr intensiv. Und da lernt man den auch kennen. Und dann werden solche Dinge auch sichtbar. Und wir geben, wie gesagt, regelmäßig Rückmeldungen in den Semestergesprächen und schauen uns dann die Entwicklung an. Und wenn wir dann feststellen, bei jemandem ist keine Entwicklung zu sehen, dann konfrontieren wir ihn natürlich auch da ganz genau in diesem Punkt und sagen dann auch tatsächlich am Ende, es geht für sie nicht weiter. Vielleicht ist das der Grund, weswegen wir in Münster nicht so richtig viele Kandidaten haben, weil wir da sehr konsequent sind.
Wie ist das beim Thema Homosexualität? Das war ja gerade auch in den Schlagzeilen, weil 100 queere kirchliche MitarbeiterInnen sich geoutet haben, darunter auch Priester und Priesteramtsanwärter. Wie ist das bei Ihnen in Münster? Ist das ein Grund, jemanden abzulehnen?
Nicht per se, kann ich ausdrücklich so sagen. Es ist eine sehr schwierige Situation, was die Rahmenordnung der Priesterbildung angeht auf Weltebene, weil es da einen entsprechenden Artikel eben zur Frage von Homosexualität und Priesterausbildung gibt, nämlich dass junge Männer mit tiefsitzenden homosexuellen Tendenzen nicht Priester werden könnten. Bei dieser Formulierung merken Sie aber sofort, die ist interpretationsbedürftig. Was heißt tiefsitzend und wie tiefsitzend darf es denn sein, sage ich mal ein bisschen karikierend. Und da merken Sie, haben wir auch einen gewissen Spielraum. Ganz konkret sieht das bei uns in Münster so aus, dass ich in den vergangenen Jahren immer wieder erlebt habe, dass junge Männer das im Gespräch mir dann auch gesagt haben, dass sie homosexuelle Empfindungen bei sich feststellen. Und wir haben dann gemeinsam überlegt, wie gehen wir damit um? Und da gab es tatsächlich ganz unterschiedliche Ergebnisse. Es gab sowohl welche, die dann gesagt haben, nein, für mich ist klar, ich kann nicht zölibatär leben. Und andere, die aber gesagt haben, ich merke, dass ich zölibatär leben kann, auch mit dieser Orientierung. Und deswegen gehe ich diesen Weg. So, und wir von unserer Seite als Ausbildungsleitung haben das dann eben begleitet und beobachtet und Fragen gestellt und sind dann miteinander zu dem Schluss gekommen, wir haben den Eindruck, dass da jemand ganz ehrlich und aufrichtig vor sich selbst diese Frage beantwortet hat und dann gehen wir den Weg mit.
Okay, das heißt, für Sie ist wichtig, dass die Leute zölibatär leben. Die Art der Sexualität, die Sie dabei unterdrücken, ist für Sie nicht so relevant.
Ja, von Unterdrückung würde ich an der Stelle nicht sprechen. Es ist natürlich die Frage, wie gehe ich tatsächlich damit um? Es ist aber keine Unterdrückung. Also wenn man diese Kraft der Sexualität, die eine ganz schöpferische Kraft ist, unterdrücken wollte, da kann man darauf an, dass sie spätestens nach ein paar Jahren sich so dringend meldet, dass man auch gar nicht mehr weiter ausweichen kann. Also das ist sicher keine Strategie, um mit dem Thema Sexualität umzugehen. Ich glaube, das ist tatsächlich auch eine Berufung zum ehelosen Leben und damit auch zum Zölibat und zur Keuschheit gibt. Und da muss man sich mit auseinandersetzen. Und das ist natürlich für junge Männer eine ganz wichtige Frage, denn die stecken ja gerade in der Phase, wo sie dann auch in ihrer Umgebung merken, da fangen welche an, in Beziehungen natürlich zu sein, da fangen welche an, Familie zu gründen, vielleicht ein paar Jahre später, die bekommen Kinder. Was macht das mit mir? Ja. Und dann muss ich schauen, ist das so bedrängend für mich, dass das mehr Kraft kostet für mich, damit umzugehen? Oder ist es umgekehrt tatsächlich, was es da eigentlich sein soll? Etwas, was mir Freiraum gibt, Freiheit gibt, damit ich meine Berufung als Priester tatsächlich besser leben kann.
Sagt Hartmut Niehus-Regens und damit Ausbildungsverantwortlicher für die Priesterkandidaten in Münster.